Liebe Gemeinde, hier in der BEG am letzten Tag des Jahres 2022. Silvester, das Jahresende, das ist eine Zeit der Reflexion, eine Zeit der Bilanz. Wir haben eben gerade gesungen von Dietrich Bonhoeffer, das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jedes Mal, wenn ich das Lied höre, denke ich an Jahreswechsel und ich denke, was habe ich gemacht im letzten Jahr? Ich sehe die Situation noch genau vor mir, als ich zum ersten Mal das Buch Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer gelesen habe. Es war eine wunderbare Situation. Ich saß in Brasilien in einem schönen großen Garten bei Freunden neben einem Pool und ich las diese Briefe und ich las auch das Gedicht und ich dachte, in dieser wunderbaren Situation, wofür lebe ich? Hat ein Leben mehr Wert, wenn es so wie Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis endet? Oder hat ein Leben mehr Wert, wenn es endet in einem schönen großen Garten neben einem Pool? Und das ist eigentlich auch eine gute Frage für ein neues Jahr. Wofür wollen wir in das neue Jahr gehen? Ein amerikanischer Theologe hat es mal so schön beschrieben, die Zeit um Silvester. Nun, es ist wieder einmal die Zeit gekommen. Die Jahreswende, die Zeit der großen Vorsätze, die von der Hoffnung auf eine unmittelbare und bedeutende Veränderung unseres persönlichen Lebens angetrieben wird. Aber die Realität ist, dass nur wenige Menschen, die den Entschluss gefasst haben, von nun an ihr Leben zu ändern, darin wirklich erfolgreich sind. Nur wenige korpulente Menschen sind aufgrund eines einzigen Momentes der Entschlossenheit schlank geworden. Und nur wenig kriselnde Ehen wurden mit einem einzigen Moment verändert. Insofern könnte man auch auf Silvester das beziehen, was man eigentlich zu Weihnachten sagt, alle Jahre wieder. Ja, und jedes Jahr wieder neu erinnern wir uns, den Vorsatz habe ich eigentlich letztes Jahr schon gefasst. Ich sehe, Sie grinsen, Sie kennen das Problem. Insofern die Frage, haben Sie schon ein Ziel für das neue Jahr gemacht? Wir werden uns heute ein Ziel anschauen, das an Bedeutung für jeden Einzelnen von uns nicht zu überbieten ist. Und wir werden uns zwei große Fragen stellen. Zum einen, wie genau lautet dieses Ziel? Und dann werden wir uns aber auch die Frage stellen, wie können wir im Alltag dieses große Ziel ganz praktisch erreichen? Und das lohnende Ziel für das kommende Jahr, das finden wir im Brief an die Epheser, geschrieben vom Apostel Paulus, in Kapitel 2, Vers 10. Diesen Vers haben Sie auch auf Ihrem Predigtzettel abgedruckt. Dort heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir müssen zuerst eine ganz wichtige Frage klären. Für wen kann dieses Ziel nur gelten? Für wen gilt dieser Vers? Wer ist dieses Wir? Ist es das berühmte Wir alle, die heute zusammenkommen sind? Oder jeder, der das heute hört? Wir sind betroffen. Ja, also das, was man immer schön in den Kirchen an Weihnachten hört. Wir alle. Nein. Dieses Wir wird ganz genau definiert. Schauen Sie mit hin. Es gibt in der Bibel ein großes Wir, das ist die gesamte Menschheit. Jeder Mensch ist geschaffen gemäß dem Ebenbild Gottes. Das nennt man in der Theologie die Imago Dei, das Bild Gottes. Alle Menschen sind in diesem Sinne Teil dieses großen Wires. Wir sind geschaffen von Gott. Aber dieses Wir ist hier nicht gemeint, denn das Wir, was hier beschrieben wird, das wird definiert. Denn wir sind seine Schöpfung, und jetzt kommt der Zusatz, ganz wichtig, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das heißt, dieses Wir, was hier in Epheser 2, Vers 10 benannt wird, ist ja Teil dieser großen Schöpfung, aber aus dieser großen Schöpfung nochmal eine kleine Gruppe. Und diese kleine Gruppe ist nicht einfach nur ein geschaffenes Wesen von Gott, sondern sie sind nochmal dazu eine Neuerschaffung in Christus Jesus zu guten Werken. Dieser Zusatz ist so wichtig. Und nur wenige Verse vorher im Epheserbrief, wenn Sie Ihre Bibel haben, dann können Sie das jetzt nachschauen. In den Versen, also Kapitel 2, Verse 4 bis 5, wird genau erklärt, wie diese Neuerschaffung zu verstehen ist. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet worden. Wie kann man das jetzt genau verstehen, diese Neuerschaffung, die diese Gruppe, dieses Wir definiert? Epheser 2, 4 bis 5 macht es deutlich. Ein barmherziger Gott liebt Menschen, die geschaffen sind und gleichzeitig tot sind. Ja, obwohl Gott ja alle Menschen geschaffen hat und sie lebendige Geschöpfe sind, sind sie gleichzeitig tot. Steht ja da in 4 bis 5. Was ist damit gemeint? Es ist eine besondere Art von Tod, die auch wieder genau beschrieben wird. Tod durch die Übertretung unserer Sünde. Man könnte also folgendes Paradox, folgenden Widerspruch, könnte man festhalten. Jeder Mensch ist von sich aus einerseits lebendig und er ist andererseits tot. Also populär gesagt ein Zombie. Ja? Jeder Mensch ist ein Zombie. Das ist etwas zugespitzt. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum hat die Bibel ein so deprimierendes Menschenbild? Ein deprimierendes Menschenbild. Ist doch schlimm, Zombies sind ja nichts Schönes. Die Antwort darauf finden wir im Römerbrief Kapitel 1 bis 2. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir für ihn leben, damit wir ihm als unseren liebevollen Schöpfer dankbar sind. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir die Regeln befolgen, die er uns gegeben hat, die 10 Gebote zum Beispiel. Doch das tun wir nicht. Stattdessen wollen wir, wie damals schon die ersten Menschen, Adam und Eva, nicht nach Gottes Regeln unser Leben führen, sondern wir wollen unseren eigenen Willen durchsetzen. Und wir zweifeln auch manchmal daran, dass Gott es überhaupt gut mit uns meint. Hätte er mir das verboten, wenn er es gut mit mir meinen würde? Eigentlich heißt es doch, was mir Spaß macht, ist in Ordnung. Ja, so denken wir über Gott. Und was ist dann die Folge davon, wenn wir so denken? Wir leben nicht so, wie Gott es möchte. Wir Menschen richten hier auf der Erde viel Leid, Tod, Zerstörung an, im Großen und im Kleinen. Und wir erfahren dadurch natürlich auch selber viel Leid, Verzweiflung, Enttäuschung. Der eine mehr, der andere weniger. Und dazu kommt noch eine weitere Sache. Wir richten nicht nur Tod, Leid und Verzweiflung um uns herum an. Wir erfahren das nicht nur. Wir sind, wie gesagt, lebendige Zombies auf dem Weg zu unserem eigenen Tod. Und dieser Tod ist ein Tod in doppelter Weise. Nicht nur unser Leib stirbt, unser menschlicher Leib, diese Hülle, sondern die Bibel macht auch klar, Jesus Christus macht es selber klar, jeder von uns Menschen muss eigentlich nach dem irdischen Tod für seine Schuld in der Hölle, in der Gehenna, bezahlen mit dem zweiten Tod, dem Tod der Seele. Die Hölle ist der ewige Tod. Es ist ein realer Ort voller Qual, Gottesferne und Einsamkeit. Jesus spricht an ganz vielen Stellen über diesen Ort. Er wird beschrieben als Hölle, als Verdammnis, als Verlorengehen, als ewige Qual, ewiger Tod. Und er macht immer wieder deutlich, es ist dort deshalb so schlimm, weil Gott nicht da ist und alles Gute kommt von Gott. Es ist ein Ort, wo Gott nicht ist, wo Menschen auf ewig gefangen sind ohne Gott. Und insofern ist das biblische Bild vom Menschen doch eigentlich sehr realistisch. Wir sind lebendig wandelnde Tote. Wir sind eigentlich auf dem Weg zu unserer eigenen Beerdigung. Aber, deshalb ist der Epheserbrief ja so ein ermutigender Brief. Es gibt eine Möglichkeit, aus diesem Dasein als Zombie herauszukommen, gerettet zu werden, kein Zombie zu bleiben. Und die finden wir auch beschrieben in Epheser 2, Vers 4. Da heißt es nämlich, Gott hat Erbarmen mit der Menschheit und er bietet jedem Menschen einen Weg an, aus diesem Todesschatten herauszukommen. Wie geht das? In Epheser 1, Vers 7 wird das beschrieben. In ihm, also in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum von Gottes Gnade. Hier lesen wir also, es gibt eine Chance, doch von unseren Schulden loszukommen, um diese Strafe herumzukommen. Und die Antwort darauf ist wiederum eine auf den ersten Blick martialisch erscheinende, nämlich wodurch? Durch das Blut von Jesus Christus, von Gottes geliebten Sohn. An Weihnachten, ist ja jetzt noch nicht so lange her, haben wir gefeiert, dass Jesus Christus in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen ist und gleichzeitig Gott war. Weihnachten markiert den Beginn seiner Rettungsmission. Diese Rettungsmission landete gut nach 30 Jahren von Jesu perfekter Existenz, ja, er lebte ohne eine jegliche Sünde, landete am Kreuz. Und dort opferte sich Jesus Christus. Er vergoss sein Blut, er blutete im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Unter so schlimmen Umständen. Weil Gott in diesem Augenblick die gesamte Schuld, was wir in Epheser 1, Vers 7 lesen, dass er die gesamte Übertretung der Menschheit auf Christus draufpackte und Christus die Strafe übernahm und deshalb so schlimm bluten musste. Er ließ sich wirklich foltern. Er blutete und starb. Aber das Schöne ist, Jesus Christus blieb nicht im Tod, er starb und stand nach 3 Tagen wieder auf. Und damit bewies er 2 Dinge. Zum einen bewies er damit, er muss Gott sein, weil kein Mensch kann auferstehen. Das ist das eine. Und das andere ist, der Preis für die Schuld ist wirklich bezahlt. Er ist stärker als der Tod. Jesus hat diese Botschaft also nicht nur während seines gesamten Lebens auf der Erde gepredigt, er hat diese Botschaft durch sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen bewiesen. Er hat bewiesen, dass er der einzige Sohn des allmächtigen Gottes ist. Und deshalb kann er jedem versprechen, was in Johannes 5, Vers 24 steht. Das ist ein wunderbares Versprechen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und das ist die erste Frage, die sich heute Abend wirklich jeder stellen muss, der das jetzt hört. Nicht, weil ich das sage, sondern weil es Gott selber sagt. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Glaubst du dieser Botschaft von Jesus Christus? Und wenn du sagst, ich kann das irgendwie noch nicht glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich für mich gestorben ist, dass ich auf dem Weg in die Hölle bin, aber dass es in Christus eine Chance gibt, dann möchte ich dich bitten, kläre dein Verhältnis zu Gott, am besten nicht erst im neuen Jahr, sondern jetzt gleich. Nimm dir eine ruhige Minute, lies selbst die Bibel und frag genau, was bedeutet das Evangelium? Lies vielleicht nochmal bei Lukas, was ist der Sinn des Lebens von Jesu? Oder im Johannesevangelium, wo genau beschrieben wird, zum Beispiel in Kapitel 5, was Jesus Christus dir anbietet. Für die anderen, die schon sagen können heute, ja, ich weiß, ich bin eigentlich ein wandelnder Toter, aber Jesus ist für mich gestorben. Ich glaube das, was in Johannes 5, Vers 24 steht. Wenn du das glaubst, dann, erst dann, dann gilt für dich das, was wir in Epheser 2, Vers 10 beschrieben finden. Du bist Gottes neue Schöpfung. Du bist sein neues göttliches Kunstwerk. Das Wort, was dort für Schöpfung steht, heißt im Griechischen Poema, also Poem. Das Gedicht kommt daher im Englischen. Und insofern kann man sagen, jeder, der daran glaubt, dass Jesus Christus für ihn persönlich gestorben und auferstanden ist, der ist eine Neuschöpfung, ein neues Kunstwerk Gottes. Und dann hört der Vers nicht auf. Diese Neuschöpfung geschieht nicht einfach nur dazu, das ist eben schön, dass jetzt neue Schöpfung ist, du bist gerettet, damit ist alles geklärt, sondern dann geht es ja weiter. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und hier ist es ganz wichtig, auch nochmal den Kontext zu beachten. Die beiden Verse davor, Epheser 2, 8, Vers 9, da wird nochmal ganz klar gemacht, diese guten Werke sind kein bisschen die Möglichkeit, sich den Weg in den Himmel zu verdienen. Das kann keiner schaffen. Epheser 2, 8, Vers 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Also niemand kann sich durch diese Werke den Weg in den Himmel erarbeiten, sondern es ist genau umgekehrt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der ist errettet. Und die Werke sind dann die Folge aus der Errettung. Sie sind der Grund, warum jemand in Christus errettet worden ist. Hier finden wir eine wunderbare Botschaft, ein wunderbares Ziel, einen wunderbaren Sinn für das kommende Jahr 2023. Ja, eine gute Nachricht für all diejenigen von Ihnen, die noch kein Motto für 2023 gefunden haben. Das ist doch ein super Motto. Wir müssen uns gar nicht komplizierte neue Jahresziele überlegen, sondern als Nachfolger Christi wissen wir, wir sollen 2023 gute Werke tun, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie umsetzen können. Es geht also nicht hier darum, irgendwie ja, die Zeit rumzukriegen, bis Jesus wiederkommt. Die Zeiten werden immer schlimmer. Ja, ich bunker mich jetzt hier irgendwo ein, mache mir den Keller voll mit Reserven, mache mich autark von Strom- und Wasserversorgung, öffentlicher Natur und dann kommt Jesus schon irgendwie. Das ist nicht die richtige Haltung für 2023, sondern die richtige Haltung ist, los, gute Werke tun. Und dieses gute Werke tun, das ist ja ein etwas sperriger Begriff, der wird auch im Epheserbrief, im Kapitel 1, Vers 4, quasi parallel nochmal beschrieben. Da heißt es, wir sind auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das heißt, gute Werke tun ist das Gleiche wie heilig und tadellos, das heißt, ohne Grund zur Anklage vor Christus zu leben, in Liebe. Und ich muss eins zugeben, wenn ich so drüber nachdenke, was sind so meine normalen Zielplanungen für das nächste Jahr? Dann kommt dieses heilig und tadellos vor Christus Leben in Liebe doch relativ wenig vor. Ja, wenn ich so im Alltag drin stecke, was plane ich nicht alles? Ja, irgendwas muss vielleicht im Haus gemacht werden, im Beruf sind bestimmte Ziele zu erreichen, dies will man machen, dann ist noch ein schöner Urlaub dran und so weiter und so fort. Das heißt, ich neige dazu, ja, ich spreche von mir selbst, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in der westlichen Welt liegt es sehr nahe. Wir sind beschäftigt damit, alles Mögliche zu planen fürs kommende Jahr, aber die Frage, wie können wir gute Werke tun, wie können wir heilig und tadellos leben vor Christus, die gerät doch schnell in den Hintergrund. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir dieses große Ziel die guten Werke in 2023 zu tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen, nicht nur dieses große Ziel zu sehen, sondern praktisch auf der Ebene darunter uns praktische Schritte anzuschauen, wie können wir jetzt im Alltag, ja, 365 Tage im Jahr, diese guten Werke tun, praktisch umsetzen. Und damit sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie können wir diese guten Werke jetzt tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Die Bibel enthält dazu viele Aussagen, die wir uns jetzt anschauen können. Nicht alle, sondern nur ein paar, die aber sehr hilfreich sind. Und ich möchte starten, indem ich Ihnen ein passend zu Silvester und Weihnachten winterliches Bild vor Augen male, was uns helfen kann, zu verstehen, wie der Zusammenhang ist zwischen diesem großen Ziel, die guten Werke zu tun, und dem praktischen Umsetzen im Alltag. Bitte stellen Sie sich Folgendes vor. Ja, Sie sitzen schön in Ihrer Stube und weil es kalt ist, haben Sie ein Feuerchen angemacht, hoffentlich im Kamin oder im Ofen, ja, nicht direkt im Wohnzimmer. Nichtsdestotrotz, irgendwie braucht es Wärme. Und dieses Feuer kann ein gutes Bild für uns sein. Das Feuer, was in unserem Leben als Nachfolger Jesu brennen soll, ist eigentlich heilig und tadellos für Jesus Christus zu leben. Die guten Werke für ihn zu tun, die er zuvor bereitet hat. Das sollte die Flamme in uns drin sein. Und wie können wir dieses Feuer am Laufen halten? Wir können es befeuern dadurch, dass wir immer wieder neu Holzscheite nachlegen in dieses Feuer, die dieses Feuer am Brennen halten. Und diese Holzscheite, die wir nachlegen in das Feuer dessen, dass wir für Christus leben wollen, diese Scheite, die haben nicht wir gemacht, die können wir auch nicht selber irgendwie produzieren, sondern die hat Gott bereitgelegt. Und wir müssen diese Scheite jetzt nehmen. Und insofern können wir ganz dankbar sein, dass Gott uns in Philipper 2, Vers 13 zugesagt hat, dass er selbst nicht nur die guten Werke vorbereitet hat, die wir tun sollen, er selber schenkt auch das Wollen und das Vollbringen. Und nichtsdestotrotz sind wir angehalten, selber aktiv zu werden, ja, diese Scheite zu erfassen. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns 5 dieser geistlichen Holzscheite anschauen, die Gott parat gelegt hat. Und das Schöne ist, für diejenigen, die etwas technischer unterwegs sind, gibt es auch noch eine andere Merkhilfe. Es sind nicht nur 5 Holzscheite, man könnte sie auch als 5G bezeichnen. Ja? Also das ist mal 5G, die man wirklich brauchen kann. Und das erste G, was wir finden, der erste G-Holzscheit, ist Gottes Wort kennen und lieben oder Gottes Wort studieren. Und meine starke Hoffnung ist, dass Sie das alle jetzt nicht anders erwartet haben, dass das als erstes kommt. Ja, das ist meine Hoffnung, weil das käme wahrscheinlich auch im Kindergottesdienst. Warum ist es so wichtig, grundsätzlich die Bibel zu studieren? Wenn wir sie anschauen, wenn wir die Bibel studieren und lesen, was dürfen wir da finden? Die Antwort finden wir in 2. Korinther 3, Vers 18. In diesem Vers wird beschrieben, was passiert, wenn wir in der Bibel forschen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, ja, Christi Herrlichkeit wird in der Bibel deutlich, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist ein komplexer Satz, den ein amerikanischer Theologe Mike Riccardi im Englischen sehr schön zusammengefasst hat. Er hat gesagt, beholding is becoming. Ja, also, Jesus betrachten ist so wie Jesus zu werden. Betrachtung von Christus ist Veränderung. Warum? Wenn wir Jesus Christus in seinem Wort sehen, dann ist das nicht einfach nur eine Vermehrung vom Wissen, wie wenn wir im Duden etwas nachlesen. Wenn wir die Bibel studieren, dann sehen wir nicht einfach nur einen Text, wir sehen nicht nur einfach historische Informationen. Ja, das sehen wir auch, aber wir sehen viel mehr. Wir sehen Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit und Liebe. Wir werden neu dankbar, dass er uns gerettet hat. Wir sehen seine Fürsorge für die Menschen, mit denen er in Kontakt tritt während seines Lebens auf der Erde, aber auch für uns heute noch. Wir werden getröstet. Wir werden von unserer Sünde überführt. Wir werden neu ermutigt. Kurzum, der Geist Gottes nutzt, wenn wir die Bibel wirklich studieren, mit offenem Herzen lesen, dass wir nicht Wissen erlangen, sondern dass unser Herz berührt wird. Dadurch, dass wir in das Angesicht Jesu Christi schauen. Und dadurch wirkt der Geist in unserem Leben und beginnt uns zu verändern. Genau denselben Sachverhalt finden wir durch die Parallele von Epheser 5, 18 bis 20 und Kolosser 3, 16 bis 17. Da wird genau dasselbe gesagt. Wenn wir die Bibel studieren, sehen wir Christus und Christus Angesicht strahlt auf uns ab. Und der Heilige Geist nutzt das, dass in unserem Leben die Früchte des Geistes produziert werden. Galater 5, Vers 22. Also Friede, Freude, Liebe, Sanftmütigkeit anders. Das sind gute Werke. Insofern brauchen wir als Nachfolger Jesu ganz, ganz wichtig immer wieder neu diese Begegnung mit Jesus. Wir brauchen nicht irgendwelche spirituellen Sondererfahrungen. 2. Timotheus 3, 16 bis 17 macht deutlich, dass die Schrift vollkommen ausreicht, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig. Und John Owen, der berühmte Puritaner, der beschrieb die Auswirkung regelmäßiger Begegnung mit Jesus in seinem Wort wie folgt. Nichts wird unsere Seelen so sehr ermutigen und mit Kraft und Freude füllen, wie der dauerhafte Blick auf Christus und seine Herrlichkeit. Und insofern kann man sagen, und deshalb ist das auch das erste G, der erste Heutscheid, ist die Begegnung mit Jesus in seinem Wort der Motor für alles richtige Handeln. Und je mehr wir Christus anschauen, desto mehr wird nicht nur einfach unser Handeln verändert, sondern auch unsere Wünsche. Er fängt ja in unserem Herzen an. Je mehr wir Christus sehen, je mehr wir von seiner Liebe begeistert sind, wollen wir, was er will. Und wir hassen, was er hasst, nämlich die Sünde. Und aus dieser wunderbaren Erkenntnis, wie viel Bibelstudium eigentlich enthält, erwächst für jeden von uns eine wichtige Frage, auch für das kommende Jahr. Wie steht es um meine stille Zeit? Ist es quasi das Abhaken in einem Bibellesekalender, dass ich sagen kann, okay, Mose, 1. Mose 5 bis 6, check, morgen sind 7 und 8 dran. Oder mache ich mir klar, ich lese das nicht, um mein Wissen zu vergrößern über die Bibel und über Christus, sondern um Christus zu begegnen. Jemand, der verstanden hatte, dass es beim Bibellesen um eine persönliche Begegnung ist, die von unglaublich großer Wichtigkeit für unser ganzes Glaubensleben, das war Dietrich Bonhoeffer. Wir haben am Anfang schon von ihm gehört. In seinem Klassiker Gemeinsames Leben beschreibt er eine zentrale Regel für ein Predigerseminar, das er leitete. Also Dietrich Bonhoeffer war Teil der Bekennenden Kirche und die wurde dann so ab den 40er Jahren sehr stark von den Nazis verfolgt. Und trotzdem bildete er weiter Pastoren auf. Und das war illegal, weil die Nazis das nicht haben wollten. Und insofern geschah das in irgendwelchen abgelegenen Gütern und am Ende in irgendwelchen Hütten im Wald. Und diese Predigerseminare waren also nicht an der Uni irgendwelche akademischen Theologentruppen, sondern das waren echte Lebensgemeinschaften, die für einen langen Zeitraum aufeinander hockten. Und diese Vikare wurden eben nicht nur auf engem Raum gemeinsam ausgebildet, um später Pastoren zu werden, sondern sie waren eine echte Lebensgemeinschaft, wohl oder übel. Und daher trägt das Buch von Dietrich Bonhoeffer, wo er darüber schreibt, den Namen Gemeinsames Leben. Die mussten miteinander klarkommen. Und in diesem Buch beschreibt er eine Regel, die er aufgestellt hatte als Chef für seine Vikare zum Thema stille Zeit. Direkt nach dem Aufstehen waren Gespräche jeglicher Art verboten. Jeder Vikar musste direkt aufstehen, musste sich für eine halbe Stunde einen stillen Platz suchen mit seiner Bibel. Und erst nach dieser halben Stunde, wirklich stille Zeit im wahrsten Sinne des Wortes, durfte gesprochen werden. Und Bonhoeffer begründet das auch in dem Buch. Er sagt, die Stimme des Herrn Jesus, die Begegnung mit ihm, ist die Kraftquelle für alles, was später kommt an theologischem Studium. Und deshalb soll die erste Stimme, die jeder meiner Vikare hört, die Stimme von Jesus sein. Dietrich Bonhoeffer hatte verstanden, dass es beim Bibellesen nicht darum geht, Kästchen abzuhaken auf einem Bibelleseplan, sondern Jesus Christus persönlich zu begegnen. Und damit sind wir dann auch schon beim zweiten G-Holzscheit, also im zweiten Hilfsmittel. Nämlich, wenn wir Jesus Christus in seinem Wort begegnen, dann redet er ja direkt zu uns. Wir werden verändert in seinem Angesicht. Wir wollen und dürfen ihn hören. Wir sind begeistert von seiner Liebe. Und die natürliche Antwort darauf ist dann, dass wir ihm danken. Ja, überströmende Freude und Dankbarkeit drückt sich eigentlich immer automatisch in verbaler Expression aus, in Reden. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das erlebt man besonders gut an einem hochtheologischen Ort, nämlich dem Fußballstadion. Ja. Wenn ein Tor der Heimmannschaft fällt, was machen alle? Sie schreien. Ja, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das ist die natürliche Reaktion. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein. Und dieser zweite Heuschreit, den Gott gegeben hat, um das Feuer unserer Nachfolge neu anzufachen, zweite G, ist Gebet vor Gott bringen. Das heißt, wenn wir Jesus Christus sehen, in seiner Herrlichkeit, wenn er uns begegnet in seinem Wort, dann ist eigentlich die normale Reaktion darauf, dass wir voller Dank zu ihm kommen und sagen, danke, dass du das für mich getan hast, dass du dich für mich geopfert hast. Es gibt aber noch eine andere sehr wichtige Dimension des Gebetes, die einen ganz wichtigen Teil hat in der stillen Zeit, nämlich nicht nur der Dank dafür, was Christus für uns getan hat, sondern auch die Bitte dafür, dass er uns Gelingen schenken möge für das, was an dem Tag dann ansteht. Johannes 14, Vers 14, dort finden wir eine richtig Eine wunderbare Verheißung, die so viel Mut macht, gerade für ein kommendes Jahr. Dort sagt der Jesus, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das heißt, der Herr Jesus selber verspricht, dass die Gebete, die wir sprechen, die im Einklang mit seinem Willen sind, die dazu dienen, dass der Name Gottes, dass Gott verherrlicht wird, dass diese erhört werden. Im Psalm 119, Vers 37 finden wir ein wunderbares Vorbild für ein solches Gebet, was quasi eine Erfüllungsgarantie hat. Psalm 119, Vers 37. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen, belebe mich auf deinem Weg. Auch hier wieder die Frage an uns. Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Hat es diese beiden Aspekte, dass wenn wir Christi Gesicht, sein Angesicht gesehen haben, dass wir dann zum einen voller Dank sind und ihm danken für das, was er uns zeigt in seinem Wort und für das, was er uns schenkt in unserem Leben. Und andererseits hat es aber auch diesen Aspekt, dass wir das, was wir an dem Tag angehen wollen, gezielt vor Christus legen und sagen, bitte hilf mir, dass ich heute für dich lebe. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Lebe mich auf deinem Weg. Und damit sind wir jetzt schon beim dritten G angekommen, beim dritten Heuschreit. Also erstens Gottes Wort studieren, zweitens Gebet vor Gott bringen, drittens die Gemeinschaft der Heiligen genießen. Epheser 1, Vers 18 ist eine sehr spannende Stelle, weil da der Apostel Paulus dafür betet, dass die Epheser den Reichtum der Herrlichkeit von Gottes Erbe, Achtung, in den Heiligen erkennen mögen. Also er betet dafür, dass in der Gemeinde die Epheser Gottes Herrlichkeit nicht nur erkennen, in seinem Wort, sondern in ihren Mitgeschwistern. Inwiefern tragen alle Nachfolger von Jesus Christus also Herrlichkeit Gottes in sich? Das ist ja eine unglaublich geniale Aussage. Erste Antwort: Jeder, der wirklich an Jesus Christus glaubt, ist eine neue Schöpfung, ist ein neues Poema, ein neues Kunstwerk in Jesus Christus. Daraus kommt ein direkter Fingerabdruck nicht nur Gottes als Geschöpf, sondern von Jesus Christus, der ihn erlöst hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, alle wirklichen Nachfolger Jesu Christi werden nach und nach durch das Bibelstudium, durch die Erkenntnis von Christi, durch das Wirken des Heiligen Geistes verändert, Stück für Stück in das Angesicht, in das Vorbild Jesu Christi. Das heißt, wenn wir in einer Gemeinde sind und unsere Geschwister nicht nur flüchtig kennen, sondern wirklich kennenlernen, wenn wir ihre Lebensgeschichten kennenlernen, wenn wir merken, durch welche Dinge sie in ihrem Leben durch Christus hindurchgebracht werden, dann erleben wir, wie Gott sie verändert und in ihrem Leben wirkt. Ich habe ein gutes Beispiel dafür, wo man das sehr deutlich sehen kann. Ich habe einen Freund, den sehe ich sehr selten und so alle Jubeljahre, aber wenn ich ihn sehe, freuen wir uns immer wieder. Und bevor der sich bekehrte, war er Punk. Der hat viel gesoffen und Drogen, Alkohol und so sonst was konsumiert. Und als er sich dann bekehrte, so ziemlich von einem Tag auf den anderen, dann merkte man die Veränderung. Er gründete eine Jugendgruppe in seiner Gemeinde, haute sich voll rein, er ging zur Bibelschule und wie gesagt, wir sahen uns nur sehr unregelmäßig. Aber einmal, als ich ihn dann wieder sah, so nach einem Jahr, dann muss ich ihm einfach sagen, es war wirklich ein Kompliment, ich sage, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der jedes Mal, wenn ich dich treffe, immer viel, viel jünger aussieht als vorher. Ja? Gottes Wirken in seinem Leben war deutlich. Und das sah man ihm sogar an. Ja, er lebte nicht mehr sein altes Leben in irgendwie Alkohol und Drogen, sondern er ging zur Bibelschule, er arbeitete mit in der Jugend und er sah fit aus, wirklich. Ja, ein gutes Beispiel. Oder ein anderes Beispiel hat Jenny mir letztens erzählt, meine Frau, sie meinte, oh, ich habe gerade mit einer Mutter gesprochen, es ist so ein schwieriger Fall und diese Mutter macht sich so Sorgen um ihr Kind und es sieht mit dem Kind auch wirklich nicht gut aus. Aber sie konnte mir dann doch sagen, ich weiß, am Ende wird Gott mich hier durchtragen, er hat mich schon durch andere Sachen durchgetragen. Und da hat Jenny gesagt, auch wenn die Situation mit dem Kind wirklich herzzerreißend ist, es ist doch so zu ermutigen zu sehen, wie Christus in ihrem Leben sie durchbringt und wie wir Christus in ihrem Leben am Wirken sehen. Und deshalb beschreibt der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 23 die Gemeinde als den Leib Christi, der genial erfüllt von ihm ist. Und heute, jetzt gerade, dürfen wir ein Beispiel von diesem genial erfüllten Leib wahrnehmen. Nämlich allein schon in diesem Gottesdienst. Das ist ein Leib, der zusammenarbeitet. Der eine druckt die Zettel, der andere begrüßt, ein weiterer betet mit, andere machen Musik, weitere Geschwister kümmern sich um die Technik. Wir singen gemeinsam, wir beten gemeinsam. Und wir dürfen sehen, wie Gott selber Gelingen und Gemeinschaft schenkt. Wir sind ein Leib, der heute hier agiert. Und wie traurig ist es dann, dass manche Christen so leben, als ob sie im Letzten eigentlich kaum Interesse haben an ihren Mitgeschwistern. Wenn ich am Sonntag zur Gemeinde komme und dann versuche, so wenig Kontakt mit den Geschwistern wie möglich zu haben und schnell wie möglich rauszugehen, dann habe ich etwas nicht verstanden über den Leib Christi. Und ich beraube mich selbst. Ich erlebe nämlich nicht die Fülle und die Freude, die in der Gemeinschaft der Heiligen mit den Geschwistern liegt, die trotz unserer Sünde, trotz unserer Schuld Jesus Christus in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, man kann sich das mit folgendem Bild ganz gut klar machen. Die Gemeinde und der Gottesdienst, das ist keine Tankstelle, ja, wo ich mir meine Wochenration an geistlichem Sprit abfülle. Ja, ich fahre da einmal hin, Tankrüssel rein, einmal Sprit eingeladen. Das sind dann, ne, das ist so die Predigt und so ein bisschen die Lieder und so. Dann ist mein Akku wieder aufgeladen. So, dann zahle ich einmal in die Kollekte, hoffentlich, und dann fahre ich wieder weg. Und dann bin ich eine Woche für mich alleine unterwegs, der Herr und ich auf weiter Flur. So, und dann tanke ich wieder nach. Ja, so ist es nicht. Sondern die Gemeinde, das ist der Leib Christi, das ist eine Familie. Und in einer Familie ist es wichtig, dass man sich kennt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist wohlgemerkt keine BEG Hannover-Idee oder Doktrin, sondern das hat Gott selber so erschaffen. Vergleichsstellen dazu sind 1. Johannes 3, Vers 17, Hebräer 13, 1 bis 3, Römer 12, Vers 13 und so weiter. Und deshalb möchte ich als praktische Anwendung heute bei diesem dritten G, diesem dritten Holzscheit, eine ganz praktische Einladung aussprechen. Ja, praktische Anwendung heißt praktische Einladung. Es gibt nämlich eine wunderbare Möglichkeit für jeden, der hier in Hannover ist, drei geistliche Feuerscheite auf einmal einzulegen. Nämlich am Donnerstagabend studieren wir gemeinsam das Wort Gottes. Wir erkennen Christus in seiner Herrlichkeit. Wir bringen gemeinsam Gebet, Lob und Ehre vor Christus. Ja, ich muss auch gar nicht laut mitbeten, auch ein stilles Gebet und ein Amen ist ein Gebet. Auch dann trage ich im Gebet die Last der Geschwister und der Gemeinde. Und drittens, wir genießen die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Donnerstag 18:30 Gebetstunde, Donnerstag 19:30 Bibelstunde. Drittens nämlich genießen wir dort auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Das ist ganz praktisch. Wenn wir die Gebetsanliegen sammeln, dann erlebe ich einen Teil der Woche mit von meinen Geschwistern. Ich weiß, womit sie gekämpft haben in der vergangenen Woche, welche Gebetserhörung sie erfahren haben, was ansteht für die kommende Woche. Danach, wenn wir dann so fertig sind, gegen 21 Uhr, gibt es die Möglichkeit, sich in Ruhe nochmal auszutauschen für eine halbe Stunde. Ja, das ist was anderes als am Sonntag, wenn es hier so wuselt. Insofern wirklich eine herzliche Einladung. Wie gesagt, drei Holzscheite auf einmal eingelegt, gemeinsames Studium von Gottes Wort, gemeinsames Bringen von Gebet vor Gottes Thron und gemeinsamer Genuss der Gemeinschaft der Heiligen, Donnerstag 18:30 Uhr, 19:30 Uhr. Und insofern möchte ich diesen Punkt abschließen mit der Frage, nicht nur, bist du, seid ihr am Donnerstag 18:30 hier, sondern wie ist unsere grundsätzliche Haltung gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde? Sind das irgendwie Leute, die auch mit mir im Gottesdienst sitzen oder sind es Teile meiner Familie? Klar, die mich manchmal nerven, ja, so ist es ja wohl in der Familie, aber die andererseits mir auch unglaublich nah sind und deren Gemeinschaft ich genieße und die ich liebe und die ich mir auch nicht aussuchen kann als Teil meiner Familie. Wir sind beim vierten G angekommen. Viertes G, der vierte Holzscheit, Gottes Genialität bewundern. Gottes Genialität zu bewundern, neben der Gemeinde, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Auch im kommenden Jahr. Festes Versprechen. Wir müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann werden wir seine Herrlichkeit und Genialität sehen. Auf der globalen, riesigen Ebene und auf der persönlichen Ebene. Globale Ebene, Psalm 19, Vers 2, der beschreibt genau dieses Staunen mit offenen Augen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Weitere Beobachtung. Allein, dass die Sonne uns einen Tag schenkt, ist ein unglaubliches Wunder. Ist genial beschrieben im Psalm 19, 5b bis 7. Er, also Gott, hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Wer von uns könnte die Sonne schaffen? Oder wer könnte verhindern, dass sie aufgeht oder untergeht? Wie könnte die gesamte Menschheit zusammen auch nur einen einzigen Tag auf den Weg bringen oder verändern? Geschweige denn, jetzt kommt ein ganzes Sonnensystem, das über Jahrtausende im gleichen Rhythmus funktioniert. Welche geniale Präzision und Intelligenz ist da doch am Werk? Wenn wir einen Tag uns nur anschauen, kein Mensch könnte es je geschaffen haben. Kein Mensch, auch nicht die ganze Menschheit zusammen und noch weniger irgendwie Zufallsprozesse. Wenn wir uns allein den Ablauf eines Tages anschauen, die Bahn der Sonne, dann müssen wir erkennen, Gott ist genial. Das hier kann kein Zufall sein. Das ist die globale Ebene von Gottes Genialität. Aber Gottes Genialität zeigt sich nicht nur auf dieser großen globalen Ebene, sondern auch auf der persönlichen. Wenn wir an das vergangene Jahr denken, wie oft hat Gott uns bewahrt? Wie oft hat er uns durchgebracht? Dass wir heute hier so zusammensitzen können, das ist die Gnade Gottes. Wenn Sie zurückdenken an das vergangene Jahr, wie viele Situationen gab es, wo es vielleicht mal eng wurde? An wie vielen Punkten dachten Sie, ich schaffe es nicht mehr weiter? Aber Gott hat uns durchgebracht. Römer 8, Vers 28. Und nicht einfach nur so durchgebracht, sondern wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Und deshalb dürfen wir ins kommende Jahr eigentlich ganz entspannt und beruhigt gehen. Denn Gott wird uns richtig führen. Derjenige, der über Jahrtausende den genialen Ablauf der Sonne am Laufen hält, für den ist es doch leicht, unser kleines Leben durchzubringen. Und er hat versprochen, dass er es tun wird. Und insofern lasst uns doch im kommenden Jahr 2023 ganz gezielt versuchen, darauf zu achten, wo Gottes Genialität deutlich wird. Sei es in der Natur, sei es in den lieben Menschen um uns herum, in Ehepartnern, Kindern, in Essen, Trinken, Wärme, einem Dach über den Kopf, Luxusgegenstände, schönen Dingen, die wir genießen dürfen. Es wird so viel Gutes geben im kommenden Jahr. Lasst uns doch klar machen, wir dürfen Gottes Genialität in allen diesen Dingen sehen. Wie genial ist es zum Beispiel, dass wir beim Essen Essen genießen dürfen, dass wir nicht einfach nur Nahrungsaufnahme betreiben, um irgendwie durchzukommen, sondern dass Gott Geschmack geschenkt hat. Wir dürfen so viel Gutes aus seiner Hand nehmen. Die Frage ist auch an uns, wieder die praktische Frage, bin ich bereit, in 2023 mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Gottes Genialität um mich herum wahrzunehmen und seine große Güte. Und damit sind wir beim letzten Heutscheid, beim letzten G, beim 5G angekommen, den Gott uns schenkt, um das Feuer unseres Glaubens, unserer Nachfolge nochmal anzufachen. Und dieser fünfte Punkt ist Gottes Gebote lieben und tun. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind voll von Versprechungen Gottes, dass er demjenigen großen Lohn verheißt, der seinen Geboten gehorsam ist. In Johannes 14, Vers 21 gibt unser Herr Jesus uns ein solches Versprechen. Er sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier gibt es ein ganz direktes Versprechen. Wer Christi Gebote hält, festhält und liebt, der wird von ihm geliebt und er wird Christus und den Vater umso besser verstehen, ihm umso näher sein, weil Christus selber sich ihm offenbaren wird, mehr und mehr. Und ich denke, ein vielleicht hilfreiches Bild, wenn auch ein schwaches Bild dafür, ist das Bild einer guten Ehe, glaube ich. Wenn man in der Ehe versucht, so zu handeln, dass man den anderen ermutigt, dass man sich liebevoll um ihn kümmert, dann wächst das Vertrauen und durch das Vertrauen wächst ein Schutzraum, in dem wir uns einander öffnen. Und je mehr wir voneinander erfahren, desto mehr können wir auch dem anderen wieder Gutes tun, auf ihn eingehen. Und insofern führt mehr Gutes tun zu mehr Vertrauen, was zu mehr Nähe führt. Und das führt wieder dazu, dass wir noch mehr den anderen lieben und versuchen, ihm mehr Gutes zu tun. Wir haben hier also nicht einen Circulus Viciosus, sondern einen Circulus Gloriosus. Ja, je mehr wir Christi Gebote halten, desto näher wachsen wir zu ihm hin, weil er sich uns offenbaren wird. Desto größer wird unsere Liebe, desto mehr sind wir, ja, versuchen wir, für Christus das Richtige zu tun, desto mehr wird er sich offenbaren für uns und desto mehr wächst wieder unsere Liebe. Und Sie verstehen den Circulus Gloriosus. Und diese Idee finden wir nicht nur im Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament, wo Gott denjenigen ebenfalls großen Lohn verspricht, die seinen Geboten folgen. Psalm 19, Vers 12. Wer sich durch Gottes Gebote belehren lässt und sie befolgt, der empfängt reichen Lohn. Der Herr Jesus verspricht seinen Nachfolgern in Lukas 18, 29, Vers 30 sogar einen doppelten Lohn. Einmal den Lohn hier auf der Erde, schon durch diese wachsende Beziehung zu Jesus Christus und Gott, und dann später auch im Himmel das ewige Leben, quasi ewige Dividende. Insofern bietet 2023 doch eine super Chance. Und auch wieder eine Frage an uns. Sind wir im kommenden Jahr bereit, wirklich den Entschluss zu formulieren, wie es Josua damals formulierte? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Nehmen wir uns gezielt vor, nicht in unser Aktienportfolio zu investieren in erster Linie, sondern in unser himmlisches Konto, dass wir sagen, wir wollen das Richtige tun, weil wir dadurch schon hier näher zu Christus heranwachsen und auch im Himmel einen ewigen Lohn davontragen dürfen. Wir dürfen also sehen, das große Ziel, Epheser 2, Vers 10, dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor für uns bereitet hat, lässt sich eigentlich im Alltag gut anhand von diesen kleinen Holzscheiten aufrechterhalten, befeuern dieses große Ziel. Und das Schöne ist, wie gesagt, noch einmal, die Holzscheite, um die Begeisterung für Christus und die Flamme unseres Glaubenslebens anzufachen, die können nicht wir produzieren. Wir können die Bibel nicht produzieren. Wir können nicht produzieren, dass die anderen um uns herum in der Gemeinde uns richtig behandeln. Christus schenkt uns das alles. Aber wir dürfen diese Holzscheite, die er uns hinlegt, nehmen und in das Feuer unserer Nachfolge hineinlegen. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Worin besteht also das, und ich sage wirklich das lohnende, ermutigende Ziel für jeden Einzelnen von uns im kommenden Jahr 2023? Es ist heilig für Gott zu leben und die guten Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Nochmal zur Sicherheit. Für wen gilt dieses Ziel? Es gilt für alle, die neu erschaffen worden sind in Christus Jesus, die erkannt haben, eigentlich bin ich ein Zombie auf dem Weg in den ewigen Tod, aber Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha meine Schuld getragen. Und wie kann dieses Ziel erreicht werden? Wir durften sehen, dass wir nicht lange grübeln müssen. Was sind die besonderen Werke? Wird es irgendwie einen Blitz vom Himmel geben für 2023, der mir sagt, geh da und dahin? Nein, wir haben ganz klar im Alltag diese Holzscheite, die die Flamme unseres Glaubens anfachen können. Erstens Gottes Wort kennen und lieben und dadurch Christus begegnen und in sein Angesicht verwandelt werden. Zweitens Gebet vor Gott bringen, Christus danken für seine Gnade und ihm bitten um Gelingen, und er hat versprochen, diese Gebete zu erhören. Drittens die Gemeinschaft der Geschwister genießen, dadurch ermutigt werden, dass wir sehen, was Gott in dem anderen tut. Viertens, Gottes Genialität bewundern in der Schöpfung, in der großen Ebene und in der kleinen Ebene im Leben, was er uns Gutes schenkt. Fünftens, Gottes Gebote halten und großen Lohn erwarten. Ich möchte schließen mit Paul David Tripp, der zum Einstieg so treffend Silvester als die Zeit der guten Vorsätze beschrieben hat. Er bringt die Frage, wie können wir im neuen Jahr unser Leben nachhaltig verändern, sehr schön auf den Punkt. Er schreibt zum Ende, du siehst also, das Leben eines Menschen wird nicht in zwei oder drei großen Ereignissen seines Lebens geprägt, sondern durch das ganze Leben hindurch. Es wird geprägt, und jetzt fasse ich ihn zusammen, durch das Handeln im Alltag und die alltägliche Begegnung mit Jesus Christus. Meine Hoffnung ist, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit wieder zusammensitzen werden. Und dann wird die Frage sein, dann werden wir in 2024 gehen, was hat 2023 ausgetragen? Fassen wir wieder neu dieselben Vorsätze? Oder können wir sagen, wir durften erleben im Kleinen, dass wir doch nach und nach Epheser 2, Vers 10 umsetzen durften? Wir haben zwar öfters Fehler begangen, wir haben nicht immer richtig gehandelt aneinander und wir haben unseren Herrn oft enttäuscht. Aber doch nach und nach durften wir wachsen und die guten Werke tun in unserem Leben, die er zuvor bereitet hat. Wäre es nicht ein wunderbares Ziel für das kommende Jahr, auch für uns gemeinsam als BEG, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir nächstes Silvester, wenn wir hier zusammenkommen, sagen dürfen, jeder Einzelne von uns ist ein bisschen mehr zu Christus hingewachsen. Wir alle haben himmlische Dividende sammeln dürfen. Und in diesem Sinne Lasst uns doch gemeinsam in das kommende Jahr gehen, einander ermutigen, unterstützen und wir dürfen gespannt sein, was der Herr Jesus in unserem Leben tun wird. Amen. Ich darf noch einmal kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort uns die Möglichkeit gibst, nicht nur Wissen über dich zu erlangen, sondern dass du uns verändern möchtest und dass du versprochen hast, dass wenn wir dir nachfolgen, dass du uns reichen Lohn geben möchtest. Du siehst, dass wir in ein neues Jahr gehen und du siehst, dass wir im alten Jahr doch an so vielen Möglichkeiten wirklich die Zeit verpasst haben, dass wir uns mehr um uns gekümmert haben als um dich. Und wir möchten dich bitten, schenke doch, dass wir ins neue Jahr gehen und an diesen Punkten erkennen, hier müssen wir uns mehr auf dich ausrichten. Wir danken dir dafür, dass du nicht ein Herr bist, der uns zu irgendetwas mit Gewalt und Drohen antreibt, sondern der es uns selber vorgemacht hat. Danke, dass du alles für uns getan hast am Kreuz und danke, dass wir uns unseren Weg zu dir nicht verdienen müssen oder können, sondern dass wir aus Liebe zu dir das tun dürfen, was du von uns möchtest und dass es am Ende dann sogar noch das Beste ist für uns und dass du uns noch belohnen möchtest dafür. Das ist so gnädig von dir und in diesem Sinne möchten wir dich bitten, schenke doch, dass wir im kommenden Jahr als Gemeinde noch mehr begeistert sind von dir und dass wir auch noch mehr begeistert sind von dem, was du in unserer Mitte tun wirst und in unserem Nächsten. Wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Amen.